Deutschlandfunk Kultur. Studio 9.
Mit Axel Flemming und Jens Biski von der Süddeutschen Zeitung. Guten Tag.
Schönen guten Tag.
Wir blicken auf den heutigen Tag und wir blicken auch zurück auf die Woche. Mir fällt natürlich sofort Politisches ein. Die Wahlen in Sachsen und Brandenburg, aber auch die neuesten Entwicklungen beim Brexit. Was bewegt den Feuilleton-Redakteur?
Den Feuilleton-Redakteur hat in dieser Woche natürlich der Ausgang der Landtagswahlen im Osten bewegt, wie, glaube ich, die meisten in diesem Lande, die sich fürs Zeitgeschehen interessieren. Und dann Kulturthemen. Wir bereiten die Buchmesse vor. Es steht der 250. Geburtstag Alexander von Humboldts an. Das Bauhausmuseum in Dessau wird eröffnet. Eine sehr interessante Bauhausausstellung kann man ab dieser Woche in der Berlinischen Galerie sehen. Das sind so die Themen, mit denen ich mich die Woche rumgeschlagen habe.
Sachsen und Brandenburg haben am Sonntag gewählt. Die BürgerInnen entzogen beiden Regierungen die Mehrheit, die sie aber doch mit Hilfe der Grünen vermutlich wieder erringen können. Jens Biski, sind Sie so einer, der am Wahltag am Fernsehen genau verfolgt, wie sich Tendenzen verhärten, wie aus Prognosen Hochrechnungen werden, bis dann schließlich das vorläufige amtliche Endergebnis vorliegt?
Genau so einer bin ich. Ich bin an Wahltagen und das schon, seit ich denken kann, ein Nachrichtenjunkie und verfolge alles im Fernsehen und inzwischen auch über Twitter, schaue mir Meinungen und erste Ergebnisse an. Diesmal muss ich sagen, habe ich bei der Berliner Runde ausgeschaltet. Das war mir zu dämlich.
Okay, aber es war durchaus vom Ergebnis her spannend bzw. überraschend erst einmal. Also Sachsen, Ausgangslage schwarz-rot, Brandenburg rot-rot. In beiden Ländern haben SPD, CDU und Die Linke verloren. Gewinner sind die AfD und Bündnis 90 Die Grünen. Sind die traditionellen Volksparteien am Ende?
Das sind sie schon seit langem. Das ist eine Entwicklung, die sich seit 30 Jahren abzeichnet und immer weiter fortsetzt. Das Interessante an den beiden Landtagswahlen ist ja, dass die Botschaft paradox ist. Zum einen ist das Parteiensystem durcheinander geraten, vor allem durch die starke AfD, durch die großen Verluste der Linkspartei. Auf der anderen Seite wird in beiden Ländern der neue Ministerpräsident genauso heißen wie der alte, was auch eine Botschaft politischer Stabilität ist.
Ja, also es gibt ja Leute, die kommentieren das sehr hart. Dazu gehört Erik Goya, das ist der Chefredakteur der sehr konservativen Neuen Zürcher Zeitung. Der schreibt, dass sich CDU und SPD selbst betrügen mittlerweile und spricht von der letzten Haltestelle vor dem Untergang. Sehr schwarz gemalt oder hat er recht?
Nein, das ist ja im Moment ein beliebtes Spiel, den Untergang herbeizumalen. Das tun alle. Wir leben in einer Zeit der Untergangs-, der Niedergangs-, der Abstiegspropheten. Ich glaube daran nicht. Untergang ist immer, der steht uns immer kurz bevor. Ich würde das gelassener sehen.
Aber es zeigt sich ja doch was. Einerseits, es wird sondiert. Andererseits gibt es auch schon Reaktionen in Brandenburg zum Beispiel. Gestern Nachmittag, da sind mal wieder die langjährigen Spannungen innerhalb der CDU aufgebrochen. Der Spitzenkandidat, der Parteivorsitzende bislang und Fraktionsvorsitzende Ingo Senftleben ist zurückgetreten von allen Ämtern, will auch nicht mehr verhandeln über eine neue Regierung. Die richtige Konsequenz?
Ich würde sagen, ja. Das Ergebnis lässt, glaube ich, wenn man Verantwortung dafür übernimmt, nichts anderes zu.
Schauen wir nach Sachsen. Auch da wird natürlich sondiert. Möglicherweise muss der konservativste CDU-Landesverband in Deutschland neben der SPD jetzt auch noch mit den Grünen koalieren. Eigentlich so eine Art christdemokratisches Gott sei bei uns, hat man den Eindruck. Kann sowas überhaupt gut gehen, wenn eine Koalition so differenziert, so breit aufgestellt ist?
Es kann gut gehen, aber man hat natürlich keine Garantie dafür. Es ist für die CDU in Sachsen eine ungeheure Belastungsprobe und ein ungeheurer Stress. Die hatten mit den Grünen nie was gemein. Und auch für die Grünen in Sachsen ist es eine Herausforderung, mit ihrem politischen Gegner der letzten vielen Jahre irgendwie zusammenzuarbeiten. Die Frage ist, was wäre eine Alternative? Was könnte man anders machen? Und ich sehe, wenn man, wie Herr Kretschmer, eine Minderheitenregierung ausgeschlossen hat, keine andere Möglichkeit, als dass die drei miteinander reden. Und das Miteinander reden und dann Kompromisse finden, das ist ja das, was zur Demokratie gehört und was auch so bleiben sollte.
Und ausgeschlossen ist, Sie haben das Stichwort Alternative genannt, aber vermutlich nicht die Alternative für Deutschland gemeint. Da gab es so ein Ereignis am Rande der Fernsehberichterstattung. Eine MDR-Moderatorin hat eine mögliche Regierung von CDU und AfD als bürgerliche Koalition bezeichnet. Sie schütteln schon so ein bisschen den Kopf. Geht nicht.
Ja, die Szene habe ich gesehen. Man kann live sich permanent versprechen, ich würde auf diese Redakteurin jetzt nicht weiter einhacken. Die hat genug Prügel dafür bekommen. Interessant finde ich, dass da eine Ausweichbewegung stattgefunden hat. Man könnte die Frage ja einfach politisch stellen. Warum haben Herr Kretschmer und die AfD keine Gemeinsamkeiten? Die AfD hat in der letzten Legislaturperiode im Landtag gesessen. Wer sich die Reden anguckt, wird sich nicht wundern, dass die CDU mit dieser AfD nicht koalieren will. Und die AfD lebt davon, gegen Merkel und das, was sie Merkel-CDU nennen, zu agitieren und Propaganda zu betreiben. Wenn sie ihnen die Propaganda gegen Merkel und gegen Deutschland, wie es jetzt ist, wegnehmen, dann bleibt nicht mehr viel übrig. Warum soll die CDU mit der AfD koalieren? Ich halte das für eine politisch absolut absurde Vorstellung.
Es ist schwer, den Erfolg der AfD zu erklären. Ein Teil, vielleicht können Sie was dazu sagen, die haben plakatiert, Wende 2.0, vollende die Wende. Das ist ja nun ein Anklang an die friedliche Revolution in der DDR. Eigentlich ein Aberwitz, aber es hat funktioniert.
Zum Teil hat es funktioniert. Es ist eine Partei, die das Dritte Reich für einen Vogelschiss hält und die heutige Bundesrepublik mit der DDR vergleicht. Also in meinen Augen Leute, die überhaupt keine politische Urteilskraft verfügen und auch historisch nicht besonders gebildet sind. Man darf nicht vergessen, dass sowohl in Sachsen als auch in Brandenburg die AfD einen ungeheuer engagierten, lokal verwurzelten Wahlkampf gemacht hat. Da arbeiten sehr viele Bürgerinitiativen, rechte Netzwerke und andere miteinander zusammen. Das war also durchaus harte Arbeit. Es ist nicht nur Stimmungsbewirtschaftung. Und dann, das ist auch eine Botschaft dieser Wahl, es schadet der AfD nicht, wenn sie Kontakte zu Rechtsextremen hat, wenn sie rechtsextreme Kandidaten hat. Sie werden weiter gewählt und damit müssen wir wahrscheinlich umgehen, solange ich noch lebe.
Sagt Jens Biski von der Süddeutschen Zeitung. Warum versteht die Linke den Osten nicht mehr? Dietmar Bartsch, der Fraktionsvorsitzende der Partei im Bundestag, der versucht sich mit einer Erklärung.
Offensichtlich ist es so, dass Menschen uns als zu etabliert sehen. Das hat auch damit zu tun, dass wir in drei Ländern Regierungsverantwortung tragen, dass wir Bürgermeister und Oberbürgermeister stellen. Wir müssen deutlicher machen, dass wir Opposition zu den gesellschaftlichen Verhältnissen sind. Das ist schnell ausgesprochen. Das aber praktisch zu leben, das ist die Aufgabe.
Tja, Jens Biski. Die Linke noch Fraktionschefin Wagenknecht, Sarah Wagenknecht, die sagt, wenn die Partei Menschen jenseits des hippen Großstadtmilieus erreichen wolle, dann müsse sie ihre Sicht der Dinge ernst nehmen, statt sie zu belehren, wie sie zu reden und zu denken haben. Wer hat recht in dem Fall? Bartsch, Wagenknecht?
Ich würde sagen, es ist immer richtig, mit Menschen zu reden, statt sie zu belehren. Nur sehe ich nicht, dass die Linke das dramatisch tut. Ich habe so ein bisschen über die Jahre Frau Wagenknechts Rolle in der Partei verfolgt, aus dem Augenwinkel. Wir kennen uns nur von einer Diskussion über so ein exotisches Thema wie Goethe. Und ich hatte selten das Gefühl, dass die Positionen von Frau Wagenknecht in der Linken oder früher in der PDS mehrheitsfähig gewesen sind. Sie hat ja selber versucht, eine linke Sammlungsbewegung zu organisieren.
Aber die Leute haben sich wieder hingesetzt.
Die Leute waren anfangs durchaus bereit, es ist nur nichts bei rausgekommen. Und dass sie aus dieser Erfahrung heraus dann jetzt ihren Genossen Ratschläge gibt, das kann sie machen. Die müssen damit umgehen. Fest steht, dass es ein dramatischer Einbruch für die Linkspartei gewesen ist und dass ich nicht sehe, wie sie da wieder rauskommt. Aber wie Herr Bartsch gesagt hat, sie regiert unter anderem in Berlin.
Was ihr vielleicht auch nicht so gut bekommt, aber die Zeiten da stimmen Sie vermutlich in die Analyse ein. Die Linke als Stimme der Ostdeutschen, das ist vorbei.
Na, das war sie ja nie ganz. Sie war immer nur die Stimme eines Teils der Ostdeutschen. Sie hat sich vor Ort sehr gekümmert um einzelne Leute und sie hat, ob wider Willen oder mit Absicht, darüber streiten Zeithistoriker, etwas zur Demokratisierung der Genossen, die aus der SED kamen, und der Linken, die der Vereinigung sehr skeptisch ablehnend gegenüberstanden, beigetragen.
Das historische Aufgabe erledigt?
Naja, eine Partei hat nie nur eine historische Aufgabe, und man wird jetzt sehen. Also in Berlin gibt es ja viele, die die Politik der Koalition hier, an der die Linke sehr stark beteiligt ist, für gut befinden. Und jetzt schauen wir mal, was daraus wird. Was ich glaube, was sehr schwer ist, auf die Dauer zu regieren und trotzdem Systemopposition zu sein. Aber das ist ja eine Rolle, die inzwischen interessanterweise viele einnehmen wollen. Die AfD will eigentlich auch Systemopposition sein, das Land komplett verändern, aber dann doch mit der CDU eine Koalition eingehen. Absurd. Die SPD regiert in der GroKo, möchte aber trotzdem eigentlich Opposition sein. Und jetzt will das auch die Linke. Das scheint mir so eine Position zu sein, die sehr stark besetzt ist.
In den Wahlkämpfen und auch in der Folge jetzt nach den ersten beiden Landtagswahlen, da ist so das Wort Identität aufgeploppt. Haben Sie eine ostdeutsche Identität?
Habe ich überhaupt eine Identität? Wer bin ich? Und wenn ja, wie viele?
Ach ja, doch, würde ich mal, würde ich Ihnen zugeben.
Ich bin in der DDR groß geworden. Die entscheidenden Jahre meines Lebens haben nach 1989 stattgefunden. Ich würde sagen, es gibt in Ostdeutschland sehr viele verschiedene Identitäten, und das spielt auf je unterschiedliche Weise die Herkunft aus der DDR oder spielen die Erfahrungen aus der Zeit nach der Vereinigung in den 90er Jahren eine große und mal weniger große Rolle. Wenn ich in Diskussionen auf Podien gefragt wäre, ob ich mich als Ostdeutscher fühle, sage ich immer, nein, ich bin Berliner.
Okay, aber also klar ist da nach 89 eine Welt aufgebrochen. Ihre Welt aber vor 89 finde ich hochinteressant. Sie haben ja ein Buch, biografisches Buch geschrieben, geboren am 13. August. Und einfach nur, wenn man die Stationen durchgeht, sozialistisches Elternhaus, FDJ-Agitator, NVA-Offizier, schließlich Redakteur bei Jugendradio DT64. Das riecht doch nach Ostidentität.
Ist das so? Ich hatte eher das Gefühl, und auch deswegen habe ich dieses Buch geschrieben, dass es in der DDR eine sehr besondere Biografie war. Und viele meiner Altersgenossen haben mir bestätigt, sie hätten manches wiedererkannt, aber das sei doch sehr speziell gewesen.
Das Besondere war, sie sind privilegiert gewesen. Vater Lothar Bisky, Mutter Almut, beide treue Parteisoldaten.
Ja, das hat meine Welt geprägt, privilegiert. Ich bin beim Zahn groß geworden, bin wie viele andere in eine normale Schule gegangen. Aber was folgt daraus? Folgt daraus, dass ich jetzt Zeit meines Lebens so denken muss, wie ich mit 16 gedacht habe? Folgt daraus, dass ich heute immer das Gegenteil sagen muss? Nein, Menschen entwickeln sich weiter und reagieren auf die Veränderungen der Welt. So ist es auch bei mir gewesen. Deswegen habe ich dieses Buch, das ist uralt, das ist 2004 erschienen, geschrieben. Und nun kann das, wer will, jeder nachlesen. Im Moment haben wir ja wieder so eine Situation in der Öffentlichkeit, dass man immer sagt, oh, der war damals dort, deswegen ist er für immer gestorben. Oder der hat damals das gesagt, deswegen darf er heute nicht mehr reden. Halte ich eher für dumm. Man muss mit der Veränderung der Menschen leben.
Die Sozialdemokraten suchen ein neues Führungsduo nach dem Rücktritt von Parteichefin Andrea Nahles. Jetzt laufen die Regionalkonferenzen, Schaulaufen, auf denen sich die Kandidaten der SPD-Parteibasis stellen. Jens Bisky, ein gutes, ein urdemokratisches Format. Sie gucken sehr skeptisch.
Ich halte es für völlig richtig, dass mit der Parteibasis, dass mit den Leuten, die in der Partei sind, sich für die Partei interessieren, darüber geredet wird, wer ihr Vorsitzender ist. Mich geht es auch nichts an. Die SPD ihre Vorsitzenden oder ihre Vorsitzende auswählt, das sollen sie machen. Ich habe mir im Fernsehen Ausschnitte aus dem ersten Auftritt dieser Kandidatinnen und Kandidaten in Saarbrücken angeschaut und war entsetzt.
Warum?
Weil die Sozialdemokratie für mich immer eine Partei mit einem gewissen intellektuellen Anspruch gewesen ist. Das scheint sie nicht mehr zu sein. Sie übertragen einfach ein Castingformat auf die politische Diskussion. Nun finde ich Castingformate im Fernsehen ungeheuer unterhaltsam. Nur in der Politik, in der politischen Diskussion haben sie nach meiner Meinung wenig zu suchen. Da dürfen die Leute nur eine Minute reden oder 1,30 was sagen. Und dann sagt Gesine Schwan, die Leute mögen bitte nicht klatschen, weil das von ihrer Redezeit abginge. Wie soll man so ernsthafte Diskussionen führen? Das führt dazu, dass in der Debatte vor allem die Schlagworte, die wenig bedeuten, und die Phrasen und das nach Beifall heischende, war mein Eindruck.
Aber ist es nicht so,
triumphieren.
Mit diesem Satz, wer was zu sagen hat, braucht keine langen Sätze?
Naja, es gibt schon manchmal Dinge, die etwas komplizierter sind und die man erklären muss. Natürlich kann man es auch ganz kurz machen. Ich hatte den Eindruck, das ist eher eine Therapieaufstellung, eine Familienaufstellung, die da stattfindet. Aber schauen wir mal, im Grunde wird ja die Sozialdemokratie gebraucht in Deutschland, hinterlässt eine große Lücke. Ich sehe nur im Moment nicht, dass das sich irgendwie zum Besseren entwickelt, weil ich habe es vorhin schon angedeutet, sie ja immer in diesem Dauerwiderspruch sind, in vielen Ländern zu regieren, in Berlin, seit Berlin wieder vereint ist, in Brandenburg, seit es das Bundesland Brandenburg wieder gibt.
Fast 30 Jahre mittlerweile.
Fast 30 ja. Jahre. Und trotzdem die ganze Zeit Opposition spielen zu wollen, das ist eine Position, die kann man nicht durchhalten.
Sie haben Ihre Distanz klar gemacht, aber wenn Sie gefragt würden, drinbleiben in der großen Koalition auf Bundesebene oder möglichst schnell raus?
Das kommt drauf an, was wollen Sie, wenn Sie rausgehen? Im Moment habe ich den Eindruck, dass die SPD vor allem Projekte verfolgt, bei denen man sofort über Durchführungsbestimmungen reden muss, bei denen man sofort im Klein-Klein der Verwaltungsabläufe und der Statistiken ist. Mindestlohn gibt es, Gott sei Dank, aber die Grundrente, die sie einführen wollen, dann hier in Berlin gemeinsam mit den Linken und den Grünen den Mietpreisdeckel, die Idee einer Vermögenssteuer, man ist sofort in der bürokratischen Durchführung. Das ist prinzipiell nichts Schlechtes, nur hat es am Ende immer ein Problem, eine starke politische Botschaft ist das nicht. Und wenn Sie mich jetzt fragen, wofür steht die SPD, ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich weiß es nicht.
Also Ihnen fehlt jemand, der sagt, das ist der große Wurf, das ist die Idee der neuen Sozialdemokratie.
Ja, ich finde, so jemand fehlt. Ich habe den Eindruck, wenn Sie in diesem Klein-Klein weitermachen, dann können Sie das auch in der großen Koalition machen.
Das wäre der Wunsch. Wen haben wir aber? Olaf Scholz, den Bundesfinanzminister.
Und der regiert ja schon, ja.
Verstärkt durch Clara Geiwitz aus Potsdam, die es nicht geschafft hat, ihr Direktmandat zu erringen. Knapp gescheitert an einer Grünen, das mitten im Osten. Es baut sich so ein Gegensatzpaar auf. Jetzt muss ich aufpassen, dass ich Vorname und Nachname nicht verwechsel. Norbert Walter Borjans, ehemaliger Finanzminister in Nordrhein-Westfalen, bekannt dadurch, dass er die Steuer-CD gekauft hat, ein sehr lukratives Geschäft, der mit Saskia Esken zusammen antritt. Sind das so die Hauptprotagonisten? Braucht man statt dieser 7 Kandidaten dann doch so eine Art 2- oder 4-Kampf?
Zuspitzung tut im politischen Geschäft meistens gut. Es haben sich nun viele gemeldet. Ich kann die Namen nicht alle aufzählen. Wie viel sind es?
Es sind 7,5 sozusagen von den Paaren her.
Wir haben doch welche zurückgezogen in Saarbrücken. Es hat etwas Unübersichtliches am
Machen
Ende.
Machen wir es leichter. Einer tritt nicht an. Kevin Kühnert, fehlt er?
Na, er hat sich entschieden, das nicht zu tun. Ich hätte es interessant gefunden, weil er zumindest eine Botschaft hat, dass willig. Der hat eine ganz klare antikapitalistische Position, soweit wie ich ihn verstehe. Das ist nicht meine Position, aber es bekommt ja immer gut in einem Land, wenn es klare Positionen gibt. Er hat entschieden, er will das nicht, ist vielleicht auch zu jung mit 30 Jahren. Vielleicht hat er auch keine Lust, die Partei aus der großen Koalition herauszuführen. Das weiß ich nicht.
3 Vorstellungsrunden hat die SPD jetzt hinter sich. 20 liegen noch vor ihr. Der größte Regenwald der Welt, der ist am Amazonas und er brennt. Die 7 Anrainerländer, das sind Brasilien, Bolivien, Kolumbien, Ecuador, Guyana, Surinam und Peru. Diese 7 haben jetzt einen Pakt zu einem besseren Schutz geschlossen. Einzelheiten von Ivo Maruschek.
Der ecuadorianische Präsident Moreno sang statt eines Redebeitrags ein Lied. Evo Morales aus Bolivien erklärte, an allem sei nur der Kapitalismus schuld. Und Brasiliens Präsident Bolsonaro unterstrich noch einmal, dass er sich von niemandem in seine Amazonaspolitik hineinreden lassen will. Er war per Video zum Gipfeltreffen in der kolumbianischen Urwaldstadt Leticia zugeschaltet. Das Abkommen enthält nur wenige konkrete Zusagen. Die Staaten des Amazonasgebiets versprechen, Wetterdaten auszutauschen und auch Informationen über Abholzungen und illegale Bergbauaktivitäten sollen mit den Nachbarn geteilt werden. Und in Zukunft soll ein gemeinsames Satellitensystem Waldbrände orten.
Vom Schutz des Regenwalds haben die einzelnen Staaten also sehr unterschiedliche Vorstellungen. Immerhin eine enge Zusammenarbeit soll es geben bei Wiederaufforstung, bei der Brandbekämpfung oder auch beim Vorgehen gegen illegalen Bergbau. Jens Biski, der Umgang mit diesem riesigen Waldbränden im Amazonasgebiet, das ist ja weltweit auf Kritik gestoßen. Verbrennt da die Lunge der Welt und müssen wir aus der Ferne uns da einschalten?
Wir müssen uns dafür interessieren.
Das tun wir.
Das tun wir, deswegen reden wir darüber. Was heißt, müssen wir uns da einschalten?
Na, es hat ja eine Rolle gespielt.
Brasilien ist ein souveräner Nationalstaat. Jetzt würde ich davon ausgehen, dass in den nächsten 30 Jahren, und danach bin ich nicht mehr da, auf der Welt das meiste noch in souveränen Nationalstaaten entschieden wird. Das wird sich so schnell nicht ändern. Wie kommt man jetzt zu einer Kooperation? Weil das, was da mit dem Regenwald passiert, natürlich die ganze Welt betrifft. Nur, was wollen Sie machen? Wollen Sie Brasilien in die Isolation treiben, weil die den Regenwald nicht schützen? Wollen Sie einen Krieg deswegen beginnen? Ist auch nicht unbedingt umweltfreundlich und außerdem nicht gerechtfertigt, nicht humanitär. Ja, was will man da machen? Man muss mit den Leuten reden. Insofern ist das jetzt die Anrainer, dass jetzt die Nachbarn sich dort verständigt haben, ein erster Schritt. Und alles andere dauert lange und braucht die Mühen der Diplomatie.
Die Länder dort, die müssen lokal handeln. Das werden sie auch tun. Letzten Endes eigentlich im eigenen Interesse. Aber dennoch bleibt es ja ein globales Problem. Das hat ja zum Beispiel den G7-Gipfel beschäftigt, wo man auch sagen könnte, ey, das ist doch gar nicht eure Agenda unbedingt. Und umgekehrt nutzt der rechtsextreme brasilianische Präsident Jair Bolsonaro das Ganze auch so, um sich selbst zu verteidigen und sagt, Umweltzerstörung muss gar nicht so aufgehalten werden und wirft umgekehrt dem französischen Präsidenten Macron, der sich relativ weit aus dem Fenster gegangen hat, vor, so eine Art Ökokolonialismus zu betreiben.
Ich sehe im Moment, aber vielleicht weiß ich da zu wenig, kein Anzeichen für einen Ökokolonialismus gegenüber Brasilien. Man muss auf der anderen Seite sagen, das wird ja überwiegend für landwirtschaftliche Nutzung, für Viehzucht abgebrannt und zerstört, der Regenwald. Landwirtschaft macht, soweit ich informiert bin, 20% des brasilianischen Bruttoinlandsprodukts aus. Dass ein Präsident sich darum kümmert, ist verständlich. Ich finde es nicht richtig, in welcher Form er das getan hat. Nur nochmal, was wollen Sie tun? Wir können uns hier gerne empören. Daraus folgt erst einmal nichts.
Es gibt ein konkretes Beispiel. Eine europäische Modekette zum Beispiel will keine brasilianischen Tierhäute künftig mehr verwenden, kein Leder. Sind solche Boykotte dann tatsächlich wirksamer als Reden oder gar zu drohen?
Das kommt drauf an. Man muss Boykotte in meinen Augen immer mit Gesprächsangeboten und mit Alternativen verbinden. Also die Leute, die jetzt von Landwirtschaft leben, wenn wir wollen, dass sie weniger Landwirtschaft treiben, dann müssen sie von was anderem leben. Allein ein Boykott kann auch dazu führen, dass es einen Zurückzug in den Trotz befördert und dass man dann noch weniger erreicht. Aber das ist überhaupt ein Problem bei vielen Themen, die uns beschäftigen. Ob das der Welthandel ist, ob das das Klima ist, ob das Migrationsfragen sind, dass wir nationalstaatlich agieren und es prinzipiell mit globalen Problemen zu tun haben. Und wir haben im Moment leider eine Zeit, in der in vielen einzelnen Staaten die sagen, ihr da draußen habt uns gar nichts zu sagen, das ist unser Land. Und obwohl sie natürlich in einer internationalen Verflechtung agieren, dass die im Moment triumphieren und sich sehr stark fühlen. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie man darauf politisch reagieren soll. Sonst wäre ich Politiker geworden. Ich kann das Problem nur beobachten. Und wir haben beim Umweltschutz oder beim Aufhalten, bei der Korrektur des Klimawandels auch das Problem, dass wir zwar wissen, dass wir sehr viel tun können, dass wir es aber so schnell nicht erleben werden, dass das positive Folgen hat. Also man da sehr viel Geduld haben. Man muss sich auf sehr komplizierte, langwierige Prozesse einstellen.
Um es kompliziert auszudrücken, leidet die Welt unter kognitiver Dissonanz oder praktisch, wir wissen alle, es muss was getan werden. Wir wissen auch, wir haben nicht unendlich viel Zeit, aber wir reden lieber, statt etwas zu tun und sägen damit berühmtes Bild an dem Ast, auf dem wir sitzen.
Es passiert ja schon sehr viel, man soll das nicht kleinreden. Im Moment sehe ich ein großes Problem darin, dass viele so tun, als ob die Frage des Klimawandels eine Glaubensfrage sei. Und man könne es sich auch leisten, gar nichts zu tun oder erstmal abzuwarten und vor den Klimahysterikern zu warnen. Das ist natürlich absurd.
Jetzt spoilern wir mal kurz. In der nächsten Woche wird Alexander von Humboldt 250 Jahre alt, 14.09.1769, wenn ich es richtig gelesen habe. Der war ja auch bekannt für Forschungsreisen nach Lateinamerika. Sie haben sich schon damit beschäftigt und werden drüber schreiben. Gibt es da Erkenntnisse, die zur aktuellen Situation helfen?
Alexander von Humboldt beobachtet schon Veränderungen im Klima und in der Umwelt, nicht so sehr auf seiner Reise durch Lateinamerika, sondern vor allem auf seiner Russlandreise 1829, die ihn bis an die Grenze zu China führt. Da sieht er dann etwa, dass das Asowsche Meer kleiner wird, anfangen auszutrocknen. Da sieht er, dass Wälder verschwinden und sagt, das wird Folgen haben. Interessant ist bei Humboldt, dass er, und davon kann man, glaube ich, mehr lernen als von einzelnen Sätzen, dass er immer versucht, sehr viele verschiedene Disziplinen heranzuziehen. Physik, Geologie, Geographie, Meteorologie, Geschichte, einiges mehr. Und dass er auf der anderen Seite auch immer versucht, sinnlich anschauliche Bilder zu liefern. Das ist, glaube ich, etwas, was heute ganz wichtig ist, dass man über Natur nicht nur als etwas Totes, das man wie ein Objekt beschreiben kann, redet, sondern es auch hineinnimmt und begreift, dass wir letztlich auch zur Natur gehören, auch wenn wir uns ihr gegenübergestellt haben.
Und wir blicken über den Ärmelkanal. Wir erleben ein Schauspiel in Großbritannien, das immer weiter fortgeschrieben wird. Das Stück heißt Brexit. Regisseur, Autor und einer der Protagonisten derzeit ist Boris Johnson, aber auch nur als Zweit- bzw. Drittbesetzung. Beim Publikum, da kommt das gar nicht so gut an, wie Bojo in der Stadt Leeds erfahren musste. Auftritt eines Bürgers, freundliches Händeschütteln und dann das.
Please leave my town.
I will very soon.
Bitte verlassen Sie meine Stadt, mache ich sehr bald. Britische Höflichkeit. Jens Biski, ein Ton ist gut im Radio, mit Bildern, da wird es schon schwieriger. Aber probieren wir das doch mal. Das hier, das kennen Sie.
Das ist das Bild, bei dem ich mir fast sicher bin, dass es vom Brexit bleiben und in späteren Geschichtsbüchern stehen wird. Da liegt Jacob Rees Mock und tut so, als würde er ein Nickerchen machen.
Ja, Ihre Was Zeitung viele, schreibt dazu ja, Gute Nacht England und sagt, wenn sich der witzige, superreiche Brexit-Hardliner auf der Regierungsbank ausstreckt, so geschehen am Dienstagabend, dann weiß er, was er tut. Was will er damit für ein Bild erzeugen?
Das sind die parlamentarische Arbeit dort nicht interessiert und dass er darüber steht, es ist für mich, was er damit wollte, müssen Sie ihn fragen. Für mich kommt es so an, dass er auf besondere Weise seinen Elitismus, sein Darüberstehen inszenieren will. Es hat aber doch was Operettenhaftes. Ich höre, wenn ich das Bild sehe, immer Straußmusik im Hintergrund, weil es ist ja eine substanzlose Haltung. Es steckt aber ein sehr hartes politisches Problem dahinter. Die Regierung will ja ein Brexit, der sich gleichsam automatisch vollzieht, bis zum 31. Oktober. Das heißt, sie will keine Verantwortung dafür übernehmen. Und da hat das Parlament gesagt, so geht es nicht.
Nee, die haben Strich durch die Rechnung gemacht und gesagt, wir wollen diesen No-Deal-Brexit auf jeden Fall verhindern. Das Oberhaus hat jetzt auch gerade zugestimmt. Jetzt fehlt noch die Unterschrift der Königin. Aber vermutlich wird das so sein durchaus. Zwischendurch, da sind wir wieder beim Drama. Joe Johnson, der kleine Bruder von Boris, der musste sich zwischen Familienloyalität und, wie er sagte, nationalem Interesse entscheiden und hat natürlich das Zweite genommen. Er hat seinen Job geschmissen als Staatssekretär im Bildungsministerium. Das hätte Shakespeare nicht anders inszenieren oder schreiben können.
Ja, das geht aber weiter. Shakespeare hört auch in seinen längeren Dramen, Tragödien, Komödien irgendwann auf. Das ist etwas, was sich wie eine Soap Opera immer weiter fortzieht. Ich weiß nicht, wie es weitergeht. Setzen wir mal voraus, es kommt zu Neuwahlen. Glauben Sie, dass es anschließend eine politische Mehrheit gibt, die sich entweder zu dem schon ausgehandelten Deal mit der EU bereit findet oder die eine ganz neue, noch niemandem eingefallene Lösung für die Probleme anbietet? Oder aber wiederholt sich nicht die Pattsituation, mit der wir seit Monaten leben? Ich wünsche mir sehr, dass dieses Drama bald aufhört, dass es zum Brexit kommt, aber nicht, weil ich finde, dass die Briten unbedingt aus der EU raus sollten, nur weil ich finde, dass diese Periode der Instabilität, der Unsicherheit für alle viel zu lange dauert. Und wenn der Brexit vollzogen ist, dann können die Europäische Union und Großbritannien auch wieder zu einem vernünftigen Verhältnis miteinander kommen. Im Moment sehe ich da nur eine Kaskade von Erosionsprozessen.
Das wäre aber das Modell Ende mit Schrecken statt Schrecken ohne Ende. Wäre nicht doch ein weiterer Aufschub sinnvoll über den 31. Oktober hinaus? Eventuell auch eine neue Abstimmung. Das war ja damals spitz auf Knopf mit knapper Mehrheit für den Brexit, dass man einfach sagt, ey, ihr habt es nicht auf die Reihe gekriegt, wir stimmen noch mal drüber ab und dann nimmt man das einfach alles wieder vom Tisch. Oder ist dazu viel zu viel Porzellan zerschlagen?
Ich glaube, da ist viel zu viel Porzellan zerschlagen. Ich bin auch kein Freund der These, man müsse Referenden so lange wiederholen, bis das von wem auch immer erwünschte Ergebnis erreicht ist.
Also Mehrheit
ist Mehrheit.
Ich bin
aber prinzipiell auch kein Freund von Referenden, weil ich finde, dass die meisten Fragen, zumindest wenn sie interessant sind, auch die politischen, sich nicht auf Ja oder Nein bringen lassen, sondern etwas komplizierter sind. Deswegen gibt es ja unter anderem Parlamente und Regierungen, die darüber lange nachdenken und verhandeln. Es wird ja jetzt wieder einen Aufschub geben. Ich bin auch nicht für einen No-Deal-Brexit. Nur es wäre für alle Seiten gut, wenn es jetzt mal Fortschritte gäbe. Weil solche politischen Erosionsprozesse, und wir sehen ja, dass auch das Parteiensystem in Großbritannien zur aktuellen Konfliktlage gar nicht mehr passt, mit einer, wie ich finde, immer mehr versagenden Labour-Partei und anderem, dann hat das Folgen. Diese Folgen, diese destabilisierenden Folgen würde ich gern begrenzen.
Wer schreibt, der bleibt. Das ist für einen Zeitungsredakteur natürlich eine gewisse Selbstverständlichkeit. Das reicht Ihnen nicht. Sie schreiben auch Bücher. Demnächst erscheint wieder ein neues im Oktober. Da haben Sie sich mit Berlin beschäftigt. Eine Berlin-Biografie habe ich gelesen. Was sagt man über so eine Stadt?
Sehr viel. Es ist dicker geworden, als ich dachte. Am Anfang, als ich es geplant habe, sind 10 Kapitel, die die Geschichte Berlins von dem Augenblick an erzählen, in dem es europäisch bedeutsam wird, also nach dem 30-jährigen Krieg fängt es an und es geht bis in die Gegenwart, also bis ins Jahr 2019. 10 Kapitel erscheint bei Rowohlt Berlin. Es ist eine interessante Stadt.